Liebe Gemeinde, der Geist der Postmoderne, der viel zitierte Geist der Postmoderne, der findet oft auch in bibeltreuen Kreisen eine Heimat, in der er sich wohlfühlen darf. Und ganz deutlich können wir das anhand einer bestimmten Frage erkennen. Und zwar eine Frage, die wir möglicherweise rückblickend sogar in unserer eigenen Gedankenwelt wiederfinden. Vielleicht nicht ausgesprochen, aber zumindest gedacht. Und die Frage taucht in verschiedenen Schattierungen auf. Zum Beispiel, was habe ich davon? Oder, was bringt es denn mir? Oder, lohnt sich das für mich? Durch die Hintertür unseres Denkens schleicht sich die Idee in unsere Vorstellung, dass wir uns selbst gehören. Dass unser Leben, unsere Zeit und unser Geld mit einem persönlichen Besitzanspruch verknüpft sind. Und dass wir, wenn wir jetzt etwas davon investieren, auch Anspruch haben auf eine Belohnung, also auf einen Gewinn. Was habe ich davon, wenn ich zum Gottesdienst komme? Was bringt es mir, wenn ich zur Gebetsstunde gehe? Lohnt sich das für mich, wenn ich die Bibel studiere? Was bekomme ich, wenn ich geistlich Verantwortung übernehme, wenn ich der Gemeinde diene, wenn ich mich in der Gemeinde verbindlich mache? Oft kalkulieren wir ganz menschlich und dann auch leidenschaftlich gerne wie unsere eigenen Spekulanten. Wo lohnt sich der Einsatz? Und wir erwarten dann, dass wenn wir schon etwas hergeben, das wir für uns erhalten, dass auch was dabei herausspringt, bitte. Schließlich waren wir auch so gütig, die Schatzkammer unserer persönlichen Reichtümer zu öffnen. Da muss ja was rauskommen. Der Autor C.S. Lewis beschreibt diesen Irrtum in einem seiner Bücher in wirklich wunderschöner Form. Dieses Werk, das ist der fiktive Briefwechsel des Oberteufels Screwtape mit seinem dienstjungen Neffen Wormwood. Ein diabolisch-dienstliches Beratungsgespräch. Ich lese einige Auszüge aus dem Kapitel 21 aus Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Darum musst du diese seltsame Ansicht, meine Zeit gehört mir, mit aller Kraft in seinem Denken erhalten. Gib ihm das Gefühl, jeden Tag als rechtmäßiger Besitzer von 24 Stunden zu beginnen. Du hast dir eine heikle Aufgabe. Die Annahme, die du da in seinem Denken verwurzeln willst, ist so absurd, dass nicht einmal wir, sollte es einmal in Frage gestellt werden, auch nur den Fetzen eines Arguments zu seiner Verteidigung anführen können. Etwas später schreibt er dann, wir lehren sie, die verschiedenen Bedeutungen des Possessivpronomens zu übersehen. Die fein abgestuften Unterschiede, die sich von meine Stiefel über mein Hund, mein Diener, meine Frau, mein Vater, mein Meister und mein Land bis hin zu mein Gott erstrecken. Man kann ihnen beibringen, all diese Bedeutungen auf die von meine Stiefel, dem Mein des Besitzes zu reduzieren. Einen Absatz später schreibt er, und am anderen Ende des Spektrums haben wir die Menschen gelehrt, mein Gott in einem Sinne zu sagen, der nicht sehr verschieden ist von meine Stiefel. Nämlich der Gott, an dem ich aufgrund meiner unschätzbaren Dienste Ansprüche habe und den ich von der Kanzel ausbeute. Der Gott, an dem ich Anteilseigner bin. Und der größte Witz bei der ganzen Sache ist, dass es im Grunde überhaupt nichts gibt, auf das ein menschliches Wesen das Wort mein ganz und gar im possessiven Sinne anwenden könnte. Auf lange Sicht wird entweder unser Vater oder der Feind jedes existierende Ding mein nennen und insbesondere jeden Menschen. Am Ende, keine Sorge, werden sie alle herausfinden, wem ihre Zeit, ihre Seelen und ihre Körper wirklich gehören. Ganz gewiss nicht ihnen. Zitat Ende. Bezeichnet dabei ist, dass Lewis dies nicht in unserer Zeit geschrieben hat. Es hört sich so postmodern an, aber tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1942. Wir sehen also, dass dieser Denkfehler nicht ein reines Produkt unserer Zeit ist. Das ist nichts Neues. um mit dem Buch Prediger zu reden, könnten wir sagen, auch diese schräge Idee ist nichts Neues unter der Sonne. Selbst im engsten Kreis der Jünger Jesu kam die Frage auf, was denn die Entschädigung für ihren Einsatz sei. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 28 bis 31 nach Schlachter 2000. Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Wir wollen noch einmal beten. O großer Herr, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufschließt, dass du es uns wirklich verständlich machst. In dieser Frage des Lohns der Nachfolge. Herr, bitte sprich du in unser Leben und schenk doch, dass es für uns nicht nur Worte sind, dass es für uns wirklich Konsequenzen hat. Danke dir für diesen Gottesdienst und danke für dein gutes Wort. Amen. Das ist heute der zweite Teil unserer Mini-Reihe über Nachfolge. Vor zwei Wochen haben wir uns mit den Versen 17 bis 27 beschäftigt. Und ich darf noch einmal erinnern, was bis dahin geschah, wo wir heute einsteigen. Ein reicher junger Mann suchte Jesus als Lehrer in einer dringenden Frage auf. Er fiel mitten auf der Straße vor Jesus auf die Knie und fragt ihn: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Wir haben gesehen, dass der Jüngling Jesus ehrfürchtig und respektvoll als guten Lehrer ansah und auch ansprach. Er war bereit zu lernen, er war auch bereit, sich menschlich ein Stück weit niedriger zu machen. Er hatte verstanden, dass er das ewige Leben nicht hat. Er hatte verstanden, dass er das ewige Leben braucht. Er hatte verstanden, dass das ewige Leben bei Jesus zu kriegen ist. Und er hatte verstanden, dass das ewige Leben nicht käuflich ist, sondern eine Erbfrage. Also wir hatten gesehen, es war eine Paradesituation für eine Bekehrung. Er war ein Schüler des Gesetzes, aber er erkannte, dass ihm das Wichtigste noch fehlte. Darum war er bereit, zumindest für einen Moment, ein Schüler des Menschen Jesu zu werden. Und Jesus gewann ihn sogar lieb, obwohl er ihn nicht wirklich erkannte als der er ist. Doch als Jesus ihn auffordert, mit seinem bisherigen Herrn und Besitzer, dem Reichtum, dem Mammon, zu brechen, da geht er traurig und ernüchtert weg. Da ist er ehrlich genug. Als Schüler zu kommen, ist er bereit. Aber das ist jetzt zu viel für ihn. Seinen alten Herrn aufgeben, das will er nicht. Das Kreuz auf sich nehmen und damit das Urteil eines Sklaven annehmen, über einen Sklaven, das will er nicht. Er will zwar das ewige Leben erben, aber wie ein Kind sein ganzes Leben ohne Einschränkung in Gottes Hände legen, das will er auch nicht. Und Jesus nutzt dieses Ereignis, um seine Jünger über das Problem des Reichtums zu belehren. In den Versen 24 bis 27 erklärt er, dass die Knechtschaft des Geldes es menschlich unmöglich macht, gerettet zu werden. Nur Gottes große Macht, Gottes Eingreifen, kann einen Menschen aus der Sklaverei des Wohlstandes befreien. Und die Jünger waren schockiert. Und selbst uns heute schockiert es. Die Jünger waren besonders schockiert, weil sie glaubten, dass Wohlstand ein eindeutiges Zeichen war, dass jemand besonders gesegnet war von Gott. Weil sogar das Denken verbreitet war, dass Reichtum ein äußeres Zeichen eines Erretteten sei. Und das ist überraschend, dass die Jünger das auch noch glaubten. Denn kurz zuvor hatten sie den mittellosen Jesus als den Christus, als den Sohn Gottes bezeugt. Nur zwei Kapitel vorher. Aber dieser offensichtliche Widerspruch war ihnen wohl noch nicht aufgefallen. Hier beginnt nun der Bericht unseres Predigttextes für heute. Dann wissen wir, wo steigen wir ein. Und wie so oft übernimmt der proaktive Petrus die Initiative und sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und da schwingt eine ganz offensive Frage mit. Ein Zusatz, wir finden diesen Zusatz auch ausgesprochen in der Parallelstelle in Matthäus. Deshalb haben Sie es auch mit auf dem Gottesdienstzettel. Nämlich, was wird uns dafür zuteil? Ja, und da sind wir wieder beim Thema unserer Einleitung. Bei unserer Frage, was bringt es mir denn? Was habe ich denn davon? Lohnt sich das? Sie fragen, was bekommen wir dafür? Was bringt es uns, dass wir alles verlassen haben? Erst kurz zuvor hatte Jesus sie gelehrt, was Nachfolge bedeutet. Er hatte ihnen sehr bildlich vor Augen geführt und er hatte ihnen auch wortwörtlich gesagt, dass sie Gottes Reich wie ein Kind annehmen müssen. Markus 10, 13 bis 16. Er hatte ihnen erklärt, dass sie mit leeren Händen kommen müssen und gleichzeitig ihr ganzes Leben in die Waagschale werfen sollen. Also mit nichts kommen und alles geben. Er hatte ihnen erklärt, dass sie ihm als Sklaven folgen sollen. Wo er sagt, und nimm dein Kreuz auf dich. Das bedeutet, nimm das Urteil über dein Leben an wie ein Sklave. Wo er sie als Knechte anspricht, in den Bildnissen, da steht nicht Knechte, sondern Sklaven, Doulos. Also er sagt ihnen, ihr müsst kommen wie Kinder, mit leeren Händen und alles hergeben, volles Vertrauen und zugleich auch wie Sklaven. Radikal und uneingeschränkt. Und jetzt fragt die Stimme der Jünger, Petrus selbst, welchen Lohn bekommen wir? Hat er seinen Herrn nicht zugehört? Die zweite Parallelstelle, wo wir diesen Bericht finden, finden wir in Lukas 18. Wir haben in der Lesung gehört, Lukas 17, wo Jesus den Jüngern direkt erklärt, so sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Also unnütze Sklaven. Wir haben alles getan, was wir zu tun schuldig waren. Und das war der unmissverständliche Ausschluss jedes Lohnanspruchs. Jesus hatte damit bereits klargemacht, was wir jetzt als ersten Punkt festhalten dürfen. Der erste Punkt, der unverdiente Lohn. Der unverdiente Lohn. Und bevor wir zu den anderen beiden Punkten weitergehen, ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir das hier wirklich begreifen. Darauf baut alles Weitere auf. Beide Bilder, die Jesus hier in den Abschnitt für die Gläubigen gebraucht, das Bild des Sklaven und das Bild des Kindes, schließen eine Lohnzahlung kategorisch aus. Und ganz nebenbei bemerkt, das Bild des Sklaven und des Kindes für die Gläubigen, das sind die zentralen Bilder des Neuen Testaments für Gläubige. Durchs ganze Neue Testament. Wir finden noch das Bild von Schafen und dem Hirten. Das werden wir heute nicht betrachten, aber wenn Sie drüber nachdenken, das ist genauso radikal. Der Sklave, was ist der Sklave? Wir haben uns am Donnerstag in der Bibelstunde ausführlich damit auseinandergesetzt. Der Sklave ist der Besitz seines Herrn. Er gehört ihm mit Haut und Haaren, mit Leib und Seele. Er ist ihm zu völligem Gehorsam verpflichtet. Er tut jeden Dienst, der ihm befohlen wird. Er wählt nicht mehr aus. Er wägt nicht mehr ab. Sein Besitzer, der versorgt ihn mit allen Dingen des täglichen Lebens. Darum muss der Sklave sich nicht kümmern. Er wird versorgt mit Nahrung, mit Kleidung, mit Obdach und allem anderen, was er zum Leben braucht. Aber die Idee eines Lohnes, die steht im totalen Widerspruch zur Idee des Sklaven. Das passt nicht zusammen. Zu denen ist die Pflicht, die er seinem Herrn schuldig ist. Und da sind wir wieder in Lukas 17. Ja, so erklärt es Jesus auch seinen Jüngern. Die Frage, was habe ich davon? Oder was bringt es denn mir? Die zeigt uns, dass wir nicht das richtige Verständnis unserer Identität im Bewusstsein haben, zumindest für den Moment. Ich denke, wir kennen alle schwache Momente auch im Denken, wo solche Gedanken auf einmal da sind. Dann dürfen wir uns daran erinnern, Moment, das sind wir gar nicht. Es geht auch gar nicht darum, was wir sein wollen oder für was wir uns halten, wie wir uns fühlen. Wenn wir auf diese ganze Gender-Debatte schauen, da geht es darum, dass Menschen sagen, ich fühle mich aber als ein 35. Geschlecht, nicht als Mann oder Frau, nicht als eins der anderen 32 Geschlechter. Ich fühle mich wie ein, weiß ich nicht. Wir müssen Menschen sagen, hey, du bist als Mann oder als Frau geboren, als Junge oder als Mädchen. Da wirst du nichts dran ändern, egal was du fühlst, was du dir ausdenkst, wie du dich verkleidest. Du bleibst, was du bist. Wir auch. Es geht nicht darum, ob wir uns damit anfreuen, die Identität eines Knechtes zu haben, ob wir uns so fühlen, ob das unser Lebensspirit ist oder so. Darum geht es erstmal nicht. Wir sind es erstmal. Das ist die Ausgangslage. Und als Sklaven erarbeiten wir uns kein Guthaben auf unserem Überstundenkonto. Wir stehen auch nicht kurz vor einer Prämienausschüttung. Und auch dies Denken haben wir vielleicht möglicherweise irgendwann mal in unserem Kopf gehabt. Ja, jetzt habe ich aber auch so viel getan, so viel dem Herrn gedient in letzter Zeit. Ich habe mich so ins Zeug gelegt. Jetzt ist doch mal Zeit für eine kleine Prämie. Es darf doch auch mal was ganz besonders Tolles passieren. Ich darf doch mal ganz besonders beschenkt werden. Und wenn wir aus diesem Gedanken aufwachen, müssen wir feststellen, oh, falsche Identität, das sind wir gar nicht. Als Sklaven Christi soll es jetzt zu unserer neuen Natur gehören, dass wir ohne jeden Lohnanspruch sozusagen Vollzeit im Dienstmodus laufen. Der Herr eines Sklaven, ein Kyrios, der hat einen Preis gezahlt. Und weil er einen Preis gezahlt hat, hat er damit den uneingeschränkten Anspruch am Sklaven erworben. Rechtlich absolut korrekt. Und so ist es auch bei uns. Paulus erinnert uns daran, unter anderem in 1. Korinther 7, 23, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Ihr seid teuer erkauft um einen Preis. Das ist der Preis eines Sklaven, der hier beschrieben wird. Gott hat den höchsten Preis gezahlt, um uns aus der Sklaverei der Sünde freizukaufen. Das haben wir letzte Woche in der Predigt gehört. Er hat den höchsten Preis gezahlt und darum sind wir Sklaven Christi. Und damit bricht auch jede Vorstellung von Nutzen, Gewinn, Ertrag und so weiter als Fantasiegebäude zusammen. Wir dienen Jesus an jedem Tag, in jeder Stunde, ganz einfach, weil wir ihm gehören. Und wie gesagt, das ist erstmal zweitrangig, ob wir das fühlen, ob wir das meinen. Es ist Fakt. Wenn wir zu Jesus gehören, ist das unsere Situation. Wenn Jesus unser Herr ist, Kyrios, wenn wir sagen, Jesus ist unser Herr, dann sagen wir, Jesus ist unser Sklavenbesitzer. Das heißt Herr. Dann sagen wir auch, Jesus als unserem Herrn gehört unsere Zeit, unser Geld, unsere Seele und auch unser Körper. Ihr Lieben, überlegen wir einmal, was das für uns persönlich bedeutet. Wo brauche ich, wo brauchst du konkrete Veränderung im Denken, im praktischen Leben, in der Nachfolge? Das zweite Bild hier, das des Kindes. Das hört sich für uns schon viel einfacher verdaubar an. Auch ein Kind. Ein scharfer Kontrast zum Sklaven. Aber wir haben in der Bibelstunde gesehen, nein, Fehlalarm. Es ist gar kein großer Kontrast. Es ist nicht weniger radikal. Als Erben des Himmelreichs sind wir erstmal Kinder Gottes geworden. Oder wie Paulus es in Galater 3 schreibt, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Das biblische Bild von Kindschaft bedeutet, völlig abhängig von den Eltern zu sein. Das ganze Emanzipationsdenken, wie es in der modernen Pädagogik zumindest angesagt ist, das ist der totale Gegensatz dazu. Also was heute die Pädagogik lehrt, was Kindsein bedeutet, hat nichts mit dem zu tun, was die Bibel lehrt. Da gibt es fast keine Schnittmenge. Kindsein bedeutet Abhängigkeit von den Eltern. Kinder sind ihren Eltern voll unterworfen und sollen ihnen untertan sein. Das hat Jesus sogar vorgelebt. Jesus als 12-jähriger Knabe ging mit seinen Eltern nach Hause aus Jerusalem und war ihnen untertan. Das ist ein ganz starker Begriff. Er hat ihnen gedient. Also er war wie ein Diener für seine Eltern. Die Eltern ehren bedeutet auch, ihnen ohne Gegenleistung zu dienen. Und das soll die natürliche Reaktion eines Kindes sein, weil die Eltern es angenommen haben, weil die Eltern es lieben, weil die Eltern es versorgen. Der Unterschied, der einerseits klein ist und andererseits riesengroß zwischen einem Sklaven und einem Kind, ist der: Kinder gehören untrennbar zu ihren Eltern. Und sie werden auch Erben sein ihrer Eltern. Ein Sklave, der hat keinerlei Rechtsansprüche und der kann auch jederzeit verkauft werden. Ein Sklave bleibt nicht ewig im Haus. Aber ein Sohn schon oder eine Tochter schon. Kinder sind untrennbar mit den Eltern verbunden. Und egal, ob einer von beiden sagen würde, du bist nicht mehr mein Kind oder du bist nicht mehr mein Papa, das ändert nichts. Auch da sehen wir, es hat nichts mit unserer Gefühlslage zu tun. Meine Eltern bleiben meine Eltern. Und unsere Kinder bleiben unsere Kinder. Egal, was wir machen, was wir denken, was wir fühlen, welche Launen wir haben, es bleibt so. Söhne und Töchter behalten ihre Identität, egal was geschieht. Aber auch Kinder haben keinen Anspruch auf Entlohnung. Kinder haben keinen Anspruch auf einforderbare Gegenleistung. Ihr könnt eure Eltern nicht auf Taschengeld verklagen. Auch sie tun, was sie zu tun schuldig sind. Gehorsam dienen. Umso verwunderlicher ist es daher, wenn wir all das betrachten, umso verwunderlicher, dass Jesus die Frage nach dem Lohn nicht schroff zurückweist. Und damit kommen wir auch schon zu unserem zweiten Punkt. Der zweite Punkt lautet: kein Lohnanspruch, aber doppelter Gewinn. Kein Lohnanspruch, aber doppelter Gewinn. Jesus lehrt in den Versen 29 bis 30, dass die Investitionen in den Glauben, also in das Evangelium und in Jesus selbst, dass die nicht folgenlos bleiben. Das, was verlassen wird, oder anders ausgedrückt, was investiert wird, das können wir in drei Kategorien einordnen. Er spricht von Häusern, also ein Bild für Heimat. Es geht nicht einfach nur um die Gebäude, es geht auch um Heimat dabei. Also wer seine Heimat aufgibt, verlässt, nicht aus irgendeinem Grund, nicht um Karriere zu machen, im Beruf irgendwo, sondern um Jesu Willen, aus Glaubensgründen. Dann erwähnt er Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Frau und Kinder, kurz gesagt die Familie. Also wir können auch sagen, die sozialen Wurzeln, die sozialen Bande, die ganz besonders fest sind, besonders tief liegen. Sagt er, wenn jemand die verlässt. Und an dritter Stelle nennt er Äcker. Äcker sind für, wir haben alle keine Äcker, oder die wenigsten von uns. Wir würden heute eher sagen, die wirtschaftliche Versorgung, darum geht es. Wer seinen Acker verlässt, der verlässt das, was ihm das Essen auf den Tisch bringt. Da wächst das Essen. Also wer seine finanzielle Sicherheit aufgibt, wer seinen Job aufgibt, nicht um dann den Tag über zu faulenzen, sondern um Jesu Willen, aus Glaubensgründen. Und Jesus sagt ja auch an keiner Stelle, dass jeder Christ all das verlassen muss. Er betont in seinem Wort sogar, durchgehend und ganz deutlich zum Beispiel die Verantwortung gegenüber unserer Familie. Die Familie ist ja ein Konzept, was Gott entworfen hat. Und wo er uns reinstellt und sagt, lebt Familie. Seid eurer Familie treu. Als Vater, als Mutter, als Kinder. Seid eurer Familie treu. Und gründet Familien, Kinder. Wenn ihr groß seid, gründet Familien. Das ist gut. Aber wir sollen als Sklaven und als Kinder bereit sein, alles zu verlassen oder aufzugeben, was uns menschlich wertvoll ist, wenn Jesus es will. Er macht uns die unverschiebbare Priorität klar. Nichts, gar nichts, darf über der Nachfolge stehen. Der Herr soll konkurrenzlos den ersten Platz in deinem Leben haben. Nicht, weil wir ihm gegenüber so großzügig sind und so ganz besonders fromm sind, sondern weil es ihm zusteht. Und ja, du gehörst zu Jesus wie ein Sklave und wie ein Kind. Und du wirst also keinen Lohn einfordern können. Und ich auch nicht. Wir alle nicht. Aber der Herr zeigt uns in unserem Text von heute den doppelten Gewinn dieser Identität auf. Also noch einmal der zweite Punkt. Kein Lohn, aber doppelter Gewinn. Bevor wir Nachfolger werden durften, haben wir uns als scheinbar freie Erwachsene damit abgemüht, dass wir in allen Dingen versorgt werden. Wir haben uns von unserem eigenen Herzen verführen lassen, was Wünsche und was auch scheinbare Bedürfnisse betraf. Das brauche ich, das brennt mir auf der Seele, das ist mir wichtig. Wir haben halt menschlich investiert in das, was unser Herz uns befohlen hat. Wir hatten Angst davor, etwas zu verlieren. Deshalb haben wir uns bemüht, alles wirklich festzuhalten, damit uns keiner aus der Hand reißt, damit wir es nicht verlieren. Damit uns keiner stiehlt. Wir hatten Angst davor, dass uns einer was wegnimmt. Wir mussten uns darum sorgen, wir mussten wirklich Angst davor haben, was wird aus meinem Arbeitsplatz? Wir mussten Angst davor haben, wie entwickelt sich die Wirtschaft? Wie entwickeln sich die Preise? Wie entwickeln sich die Mieten? Wir waren wie Freiberufler, die nicht wussten, was morgen wird. Freiberufler ohne feste Auftragslage letztlich. Jesus sagt, wer bereit ist, seine menschliche Sicherheit aufzugeben und zu verlassen, der wird hundertfältig empfangen. Und zwar das, was er wirklich braucht. Und zwar jetzt, hier in dieser Zeit. Als Nachfolger sind wir keine Freiberufler, sondern Sklaven. Wir hatten das. Aber als Sklaven brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr machen um unser Einkommen. Denn in diesem Sinne brauchen wir keins. Ja, natürlich, wir brauchen etwas auf dem Konto oder im Portemonnaie. Weil wir leben noch in dieser Welt der Stühle und Tische und Bänke. Aber wenn wir verstehen, dass wir Sklaven sind und dass wir unserem Herrn völlig verpflichtet sind, dann können wir und dann sollen wir ihm auch völlig vertrauen, dass er sich um die Details kümmert. Das heißt nicht, dass wir aus falscher Frömmigkeit anfangen, passiv zu werden. Ich brauche ja nicht arbeiten gehen, Gott wird mich versorgen, wenn ich sein Knecht bin. Das sagt er nicht. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Aber wir müssen keine Angst mehr davor haben, wie vorher. Wenn wir Knechte sind, wenn wir Sklaven sind, dann sind wir zwar dauernd im Dienst für ihn, immer abrufbar, aber zugleich wird er dafür sorgen, dass wir all das bekommen, was wir brauchen, um diesen Dienst zu praktizieren. Der Doulos, der Sklave, kann sich um seinen Dienst sorgen, weil der Kyrios, der Herr, die volle Grundversorgung bereitstellt. Das ist die Rechtsform. Da können wir uns auch drauf verlassen. Wie ein Kind, um das andere Bild zu gebrauchen, wie ein Kind brauchst du dich nur um den Gehorsam gegenüber deinen Eltern sorgen. Gegenüber dem Vater im Himmel. Deine Verpackung, dein Obdach, das Mittagessen auf dem Tisch, das organisieren die Eltern. Wie ein Kind. Mit der Gemeinde haben wir eine neue zwischenzeitliche Heimat. Mit Glaubensgeschwistern bekommen wir eine neue Familie. Und aus Gottes treuer Fürsorge erhalten wir alles andere. Also nochmal, wir sollen weiterhin vorausschauend sein. Wir sollen fleißig sein. Wir sollen handeln und klug vorgehen. Aber die Führung in all diesen Dingen, die liegt beim lebendigen Gott selbst. Früher mussten wir festhalten, weil es ja an uns lag. Nicht, dass einer uns das Geld wegnimmt, die Wirtschaftskrise oder ein böser Bub. Da brauchen wir keine Angst mehr vor haben. Als Sklaven haben wir eh leere Hände, da gibt es gar nichts mehr wegzunehmen. Ist gar nicht mehr unser. Da dürfen wir entspannt sein. Wenn du wirklich eine neue Arbeitsstelle brauchst, wird Gott sie dir zur rechten Zeit schenken. Das heißt aber nicht, dass du dich nicht mehr bewerben brauchst. Aber du brauchst keine Angst mehr vorhaben. Die neue Wohnung, wenn du sie wirklich brauchst, wird Gott dir ermöglichen. Ganz nach seinem Timing, nach dem perfekten Timing. Nicht immer nach unserem Timing. Die neuen Freunde und die neuen Mitstreiter, die wird er dir bald schon vorstellen, wenn es dran ist. Alles gibt es aus seiner Hand ab jetzt. Darauf dürfen wir vertrauen, darauf sollen wir vertrauen. Und wir sollen auch auf sein Timing vertrauen. Wenn wir nervös werden, und das ist menschlich, ich denke, das wird den meisten von uns so gehen, wir werden manchmal nervös trotzdem, dann dürfen wir uns daran erinnern, hey, wir sind Sklaven, wir sind Knechte und wir sind auch Kinder. Wir werden mit allem versorgt, genau zur rechten Zeit. Weiter für beten, das, was wir tun können, diese Kleinigkeit, was wir tun können, tun, aber keine Angst haben, keine Panik. Doch all das, sagt Jesus hier, werden wir unter Verfolgung empfangen. Vers 30, unter Verfolgung. Nur zwei kleine Worte, aber bedeutungsschwer. Das bedeutet nämlich, wir werden nicht vom Leid verschont. Wir haben kein Wellnessleben, das ist kein Dauerzustand. Nachfolge bedeutet zwar sichere Versorgung, aber nicht immer bequeme Lebensumstände. Das ist eher die Ausnahme. Die Prediger des Wohlstandsevangeliums, die zitieren diese Verse sehr, sehr gerne. Das ist eigentlich der Kern ihrer Lehre. Aber die haben einfach nicht recht. Das sehen wir hier. Gerade weil wir Sklaven und Kinder des Höchsten sind, ist uns ein irdisches Leben im Sturm verheißen, mit Gegenwind. Und was wir hier im einst christlichen Abendland im Moment noch erleben dürfen, das ist eine ganz seltene Gnade. Wenn wir angefeindet werden, wenn wir mal Nachteile haben wegen unserer Glaubenstreue, dann dürfen wir dankbar dafür sein, dass es noch so gering ist, so harmlos. Selbst die schärfsten Angriffe, die Christen hier erleben dürfen, sind so harmlos, wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen. Dafür dürfen wir dankbar sein. Das ist uns nicht verheißen. So ein Frieden. Wir dürfen öffentlich uns versammeln. Wir dürfen Predigten ins Internet stellen. Wir dürfen offen zum Glauben aufrufen. Woche für Woche für Woche für Woche. In vielen, vielen, vielen Gemeinden. Das ist ein Ausnahmezustand. Dafür dürfen wir dankbar sein. Wir werden von Gott hier auf Erden mit allem bedacht, was wir wirklich brauchen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier auf Erden zur Ecclesia Militans, zur streitenden, zur kämpfenden Kirche gehören. Deshalb stehen wir auch im Sturm. Solange wir hier auf Erden sind, gehören wir zur kämpfenden Kirche. Aber anschließend, das ist der zweite Teil des doppelten Gewinns, erben wir das ewige Leben. Weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir auch erben und werden wir erben. Und wenn wir diese Erbschaft antreten, dann gehören wir zur Ecclesia Triumphans, zur triumphierenden Kirche. Dann stehen wir nicht mehr im Sturm. Dann sind wir nicht mehr im Krisengebiet. Dann sind wir im Vaterhaus. Und dann dürfen wir in seiner Gegenwart ewig sein. Das ist der doppelte Gewinn. Und beides haben wir uns nicht verdient. Weder das eine noch das andere. Beides können wir auch nicht rechtmäßig erarbeiten oder abstottern oder so. Das schaffen wir nicht. Das brauchen wir auch gar nicht. Und darum ist es auch kein Lohn mit irgendeinem Anspruch unsererseits. Ein Lohn, auf den wir pochen können. Beides schenkt uns Gott souverän, aber auch garantiert. Er hat sich verbindlich gemacht. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil er souverän es uns verspricht. Oder um es mit den Worten des Römerbriefs aus dem Predigttext vom letzten Sonntag zu sagen? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also Lohn der Sünde ist der Tod, aber Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und schließlich bekommen wir dann doch noch einen Lohn in der Ewigkeit. Also wir haben gehört, der unverdiente Lohn, dann kein Lohnanspruch, aber doppelter Gewinn. Und jetzt kommt doch noch ein Lohn. Denn das, was wir im Hier und Jetzt auf Erden in unsere Nachfolge investieren, das wird ein Schatz im Himmel sein, wie Jesus es dem Jüngling zum Beispiel in Vers 21 erklärt. So unverdienbar unser Platz in der Ewigkeit ist, unsere Stellung dort hängt auch von unserer Ernsthaftigkeit in der Nachfolge ab. Und das ist doch sehr schön zu wissen, auch im Himmel herrscht kein Kommunismus. Auch im Himmel herrscht kein Kommunismus. Wer zu Jesus gehört, wird da sein. Aber die Gleichmacherei, die auf Erden hier so populär ist, die gibt es dort auch nicht. Unsere Treue, unsere Hingabe, all das, das hat Konsequenzen für die Zukunft bei Gott. Nicht, ob wir da sind, aber wo wir dort stehen werden. Die ersten Jünger werden, wie wir in der Parallelstelle in Matthäus lesen, die ersten Jünger werden mit ihm zusammen die Stämme Israels richten, von 12 Thronen aus. Wo du und ich von unserem Herrn unseren Platz bekommen, das ist uns noch unbekannt. In den Details. Bei ihm, das wissen wir, das ist garantiert, wenn wir zu ihm gehören. Wo genau, das werden wir noch sehen. Und da ist der letzte Vers unseres heutigen Textes, Vers 31, doch sehr erbaulich, wo es heißt, aber viele von den Ersten werden Letzte sein. Und die Letzten, Erste. Und das führt uns zu unserem letzten Punkt, der überraschende Lohn. Der überraschende Lohn. Wir als Spätgeborene der Heilsgeschichte, wir haben Aussicht auf eine ganz besondere Gnade. Obwohl wir es doch scheinbar viel, viel einfacher haben als die ersten Christen. Wir dürfen ja schließlich aus dem Erfahrungsschatz von 2000 Jahren Kirchengeschichte schöpfen. Und allem, was dazugehört. Also, obwohl wir es doch scheinbar viel einfacher haben als die ersten Christen, haben wir die Chance auch auf einen besonderen Platz im Himmel. Falls Sie heute erst kurz vor Beginn des Gottesdienstes in die Gemeinde gekommen sind, weil es einfach knapp war heute Morgen, da war vielleicht Ihr Lieblingsplatz schon belegt. Wer spät kommt, der muss sich mit dem begnügen, was übrig ist. Das ist ein simples Prinzip hier auf Erden. Aber Jesus lehrt uns, bei Gott ist das nicht so. Im Himmel sind noch erste Plätze freigehalten. Im Himmel sind noch erste Plätze freigehalten. Für wen? Für die Knechte mit außergewöhnlicher Opferbereitschaft. Für wen? Für Knechte, die besonders brennend den Kampf des Glaubens kämpfen. Und vielleicht auch für Knechte wie dich und mich. Für Knechte, wenn sie mit ganzem Eifer für den Herrn brauchbar sein wollen. Wenn das ihr Herz bewegt. Auch die Spätgeborenen, die kommen nicht zu spät, um einen Lohn für ihr brennendes Herz erhoffen zu dürfen. Ihr Lieben, machen wir uns das bitte nochmal wirklich, wirklich klar. Deine und meine Heiligung, da geht es nicht um Kosmetik. Das ist nicht optional. Das ist nicht das Sahnehäubchen. In den wenigen Jahren deines irdischen Glaubenslebens entscheidet sich auch deine Stellung für die ganze Ewigkeit. Wenn ich sage, die Ewigkeit ist lang, werden Sie schmunzeln, weil ewig ist ewig. In diesen wenigen Jahren entscheidet sich das. Das sollte uns motivieren, das sollte dich und mich motivieren, alle Kraft in den Dienst zu legen, weil es sind ja nur so ein paar lächerliche Jahre. Wir können uns Ewigkeit gar nicht vorstellen, weil diese lächerlichen Jahre, die wir ja noch haben, bis wir heimgeholt werden, die können wir uns vielleicht vorstellen. Wenn du und ich, wenn wir es Wenn wir einst vor dem lebendigen Gott stehen, dann werden wir erkennen, dass das die beste Investition unseres Lebens war. Dann werden wir daran nicht mehr zweifeln. Na, was bringt es mir denn? Hat sich das gelohnt, dass ich zum Gottesdienst gegangen bin? Hat sich das gelohnt, dass ich mich um Bruder oder Schwester XY gekümmert habe? Dass ich die Bibel studiert habe? Hat sich das gelohnt? Wenn wir vor dem lebendigen Gott stehen, werden wir uns diese Frage nicht mehr stellen. Wir werden uns schämen für diese Frage. Also, kommen wir zu einem Fazit. Und damit auf die Schlussgerade. Als Sklaven Christi und als Kinder Gottes haben wir keinen Anspruch auf einen Lohn. Weil der Dienst unsere verbindliche und auch logische Pflicht ist. Trotzdem sichert uns Jesus einen doppelten Gewinn zu. Eine genau abgestimmte und genau passende Versorgung hier auf Erden, im Kampf, und einen garantierten Platz in Gottes Reich. Einen garantierten Platz in Gottes Reich, wenn wir zu ihm gehören. Und obwohl all dies ein reines Gnadengeschenk für uns ist, und obwohl schon unsere Stellung als Sklaven oder Kinder, weil wir Sklaven Christi sind und Kinder Gottes, diese Stellung ist schon so unbeschreibbar wundervoll und großartig. Und trotzdem sagt Jesus auch Ja zum Leistungsprinzip. Er sagt, ja, strebe mit allem, was du hast, danach, dir einen Schatz im Himmel zu sammeln. Ja, wie lächerlich werden bei dieser Aussicht doch unsere Fragen nach dem, was bringt es mir denn, was habe ich denn davon? Wenn du heute erkannt hast, wer du bist, oder dich daran erinnert hast, wer du bist, wenn du heute erkannt hast, was deine Identität vor Gott ist und was Jesus dir einerseits zusichert und andererseits in Aussicht stellt, dann wirst du nicht einfach weitermachen können wie bisher. Wenn du es wirklich erkannt hast, dann kannst du nicht weitermachen wie bisher. Wenn das für dich nicht nur irgendwelche Worte sind, irgendeine Rede, eine Ansprache, wenn du Gottes Wahrheit heute wirklich annimmst, dann hast du heute noch etwas vor. Dann gilt es für dich heute, wenn du aus diesem Gottesdienst gehst, deine Prioritäten zu prüfen. Die fiktiven Teufel, Screwtape und Wormwood, aber besonders ihre realen Kameraden, die haben ein Lieblingsmöbelstück und das wollen sie dir unbedingt andrehen, auch heute. Sie kennen das alle, die lange Bank. Oh, nimm die Sache doch nicht so ernst. Das war doch nur eine Predigt. Das ist nur eine kleine Geschichte aus der Bibel. Nimm es nicht so ernst. Mach weiter wie bisher. Leb deinen Alltag. Es ist Sonntag. Es ist schönes Wetter. Geh spazieren. Mach es dir gemütlich. Mach dir auch keine Gedanken. Das sind ihre Lieblingssätze. Aber wenn du diese Störmanöver heute durchschaust, dann brauchst du sie nicht zulassen. Und dann sollst du sie auch gar nicht zulassen. Dann wirst du dich heute hinsetzen und überlegen, wie du die Zeit, wie du den Leib, wie du die Seele, die allesamt Gott gehören, wie du all das einsetzen sollst. Wie du es einsetzen sollst in der Zeit, die dir auf Erden noch bleibt. Wenn du bereit bist, die geistliche Realität anzunehmen, solltest du die Konsequenzen für deine Nachfolge keinen weiteren Tag aufschieben. Dann ist heute der Tag dafür. Möge Gott dich dabei leiten und möge er dir einen segensreichen und einen wirklich fruchtbaren Neuaufbruch schenken. Möge dieser Tag sein wie eine kräftige Hand kaltes Wasser ins Gesicht. Wir leben schon, aber wir müssen an bestimmten Punkten dringend wieder wach werden. Werden wir heute wieder wach? Oder um es etwas frei nach George Whitefield zu sagen, lieber heute verbrennen als morgen verrosten. Amen.